hier, weil ich dir begegnen möchte, weil ich Veränderungen von dir erfahren möchte. Ich möchte sehen und ich möchte erleben, dass du in mein Leben hineinwirkst. Wer von euch kennt denn das Spiel Simon Says? Oh, doch so viele? Also ein ganz paar. Das ist so ähnlich wie Kommando Pimperle. Das kennen wahrscheinlich ein paar mehr Leute. Da klopft man so auf den Tisch. Und bei Simon Says ist es so, das spielen die gerne in Amerika, die Kinder. Geht ganz ähnlich. Es gibt einen Spielleiter in der Gruppe und der sagt dann, Simon Says, put your finger on your nose. Und alle müssen ihren Finger auf die Nase machen. Ich spiele es jetzt nicht mit euch, das erspare ich euch. Und es werden immer wieder andere unterschiedliche Sachen gesagt. Also Simon sagt, fass dir mit den Fingern an die Ohren oder sowas. Und man fliegt dann raus, wenn der Spielleiter einfach nur sagt, rubbel dir den Kopf. Alle machen so und dann bist du raus, weil er nicht gesagt hat, Simon sagt. Also Simon Says, das ist das Entscheidende. Und ich habe so gedacht, in unserem Christsein ist es eigentlich ganz ähnlich. Nur heißt es da nicht Simon Says, sondern Jesus sagt. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Und es ist eigentlich so ganz einfach. Jesus sagt das und eigentlich müssen wir es nur nachmachen. Deswegen heißt unsere Reihe ja auch, jünger wird man unterwegs, wenn man mit Jesus unterwegs ist und man guckt sich das an, was er macht und macht es nach. Jesus sagt, sei gastfreundlich. Hey, ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt, vergebt einander die Sünden. Und dann habe ich gedacht, ja, aber irgendwie haben wir dann die Spielregeln manchmal nicht so ganz verstanden. Weil wir machen Folgendes. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir denken darüber nach. Wir diskutieren darüber. Wir haben Gesprächsgruppen unter der Woche. Da unterhalten wir uns darüber. Was bedeutet es denn, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Dann überlegen wir uns eine Definition. Wer ist denn unser Nächster? Oder vielleicht finden wir noch jemanden, der einen Vortrag darüber hält, der weiß, wer denn der Nächste ist und der dem schon mal begegnet ist. Und wir lassen uns dazu hinreißen und sagen, hey, wir stellen einen 10-Punkte-Plan auf und am Ende, wenn du das durchgearbeitet hast, dann bekommst du das Zertifikat Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zertifikat, die Auszeichnung, die kannst du dann zu Hause an die Wand hängen. Und bei all den ganzen Sachen, die wir da machen, die vielleicht auch gar nicht schlecht sind, vergessen wir, es tatsächlich zu tun. Und dabei ist es doch, glaube ich, in vielen Dingen ganz einfach. Ganz einfach, das, was Jesus sagt, sollen wir tun. Und ich hoffe, dass diese Predigtreihe, die wir gerade haben, genau dazu dient und nicht dazu führt, dass wir immer nur drüber reden, drüber nachdenken, denken, was das heißen könnte, sondern dass es uns dazu anleitet, Dinge zu tun. Das zu machen, was Jesus uns sagt und darauf zu reagieren. Ganz aktiv, weil ich glaube, Jüngerschaft ist etwas, was aktiv passiert. Wenn es heißt, jünger wird man unterwegs, dann bedeutet das, ich laufe Jesus hinterher. Der läuft vor und ich laufe hinterher. Schritt für Schritt gehe ich hinterher. Das heißt nicht, ich setze mich hier irgendwo hin, an den Wegesrand und dann betrachte ich Jesus, wie er da langläuft und dann sage ich, hey Jesus, das war ein guter Schritt. Dem kann ich total zustimmen. Das finde ich richtig. Hey, das ist ein richtig guter Punkt. Das ist das nicht. Jesus nachfolgen heißt, ich gehe Jesus hinterher. Ich mache das, was Jesus macht. Das ist Nachfolge. Und ich glaube, wir haben in unserem Christsein irgendwann so ein bisschen die Drehung dahin bekommen, zu sagen, hey, ich entscheide mich für den Standpunkt und das finde ich richtig und das ist mein Christsein. Aber Jesus hat uns nicht dazu berufen, wenn man sich mal anguckt, was er zu seinen Jüngern sagt, als er denen das begegnet, dann sagt er nicht zu Petrus, hey Petrus, entscheide dich für mich und dann setze ich jeden Sonntag in die Kirche. Sondern er hat gesagt, Petrus, komm, folge mir nach. Das ist etwas Aktives. Ich bin also unterwegs. Und ich habe mich gefragt, würde ich mein Christ sein, meine Jüngerschaft, würde ich das eigentlich so beschreiben? Würde ich sagen, ich bin mit Jesus unterwegs? Oder würde ich sagen, hey, ich glaube an die Bibel. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube dieses und ich glaube jenes. Ich habe so gedacht, natürlich sage ich auch, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Aber unterwegs sein heißt doch, dass es etwas Aktives. Ich bin wirklich unterwegs und nicht, ich sitze irgendwo rum. Auch wenn wir heute Morgen hier sitzen. Und ich glaube, es ist sogar besser, ich wage jetzt mal diese Aussage, unterwegs zu sein und zwei Schritte vorzugehen und drei zurück, als nur am Wegesrand zu sitzen. Diese beiden Jungs, ich finde das Bild ja toll, aber die Jungs machen eigentlich was falsch. Die sitzen am Wegesrand, die sind gar nicht unterwegs. Also nicht so ganz passend, aber gut. Darf ich euch nochmal einladen, aufzustehen und mit mir zu beten? Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du hier auf die Welt gekommen bist und dass du Menschen herausgefordert hast, mit dir unterwegs zu sein, von dir zu lernen, wie du mit anderen Menschen umgegangen bist, was du gedacht hast, was du gesagt hast, und du hast diese Menschen ausgerüstet, du hast deine Jünger ausgerüstet. Und ich danke dir dafür, dass auch dieser Morgen dazu dienen soll, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermutigst und befähigst, Dinge zu tun und dir nachzufolgen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wie ich offene Herzen schenkst, dass dein Wort in unsere Herzen hineinfallen kann und dass Veränderung geschieht, dass etwas aktiv passiert, dass wir Dinge und Schritte gehen können, dass wir ja, das in unserem Leben wirklich umsetzen können. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du wirklich in uns wirkst, dass du durch mich wirkst. Ich möchte dich bitten, dass ja, es dein Wort ist, was gesprochen wird und in die Herzen fällt. Amen. Die Geschichte für heute, die Begebenheit für heute, die in der Bibel steht, da leite ich jetzt ein bisschen zu hin, lese dann den entsprechenden Bibeltext vor. Und mich hat dieser Bibeltext richtig begeistert. Ich habe ihn ein paar Mal durchgelesen und ich habe irgendwie immer mehr erkannt von dem, was da drin steckt. Was Jesus uns damit sagen will, was er den Zuschauern damals damit sagen wollte. Und ich bin total begeistert davon. Und ich wünsche mir, euch da so ein bisschen mit hineinnehmen zu können in das, was ich damals da wirklich abgespielt haben muss. Ich hoffe, das gelingt mir. Wir werden sehen. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, zieht durchs Land und kommt in das Städtchen Bethanien. Und er ist ein Mann, also Jesus ist ein Mann, der aufgrund seiner Taten und seiner Worte schon für ein gewisses Aufsehen gesorgt hat. Ja, also er hat schon Menschen gesund gemacht, hat Reden gehalten und den kannte man schon. Und nun war er ja Rabbi, hatte seine Jünger, war also auch ein Lehrmeister, der anderen etwas beibringt. Und dann war es gar nicht unüblich, dass solche Leute auch in die Synagoge gegangen sind an dem Ort und dort gelehrt haben. Die haben dann die Schriften ausgelegt. Und ich kann mir vorstellen, das war dort auch so. Jesus ist nach Bethanien gekommen und er und seine Jünger sind in die Synagoge gegangen. Dann gab es Schriftlesungen und Jesus ist aufgestanden und hat gelehrt, hat etwas dazu gesagt. Und alle Leute, die drumherum saßen, die waren total gespannt. Die haben ihm zugehört. Die haben gedacht, wow, also irgendwas Besonderes hat der Typ. Das war beeindruckend. Das war herausfordernd, was Jesus gesagt hat. Da musste man einfach stundenlang zuhören. Das ging gar nicht anders. Da ist man nicht rausgegangen. Da hat es geknistert. Und unter den Zuhörern in dieser Synagoge sitzt auch ein Simon. Simon ist ein Pharisäer. Einer von den Gelehrten, einer, der die Schrift wirklich ganz genau kennt. Der hat das studiert, der weiß, was es heißt, Gott nachzufolgen. Und er hat sein Leben ausgerichtet nach Werten und Prinzipien, die er aus dem Alten Testament, also aus der hebräischen Bibel, rausgezogen hat. Und der hat danach gelebt, der hat danach gestrebt. Und da war jemand, der wie ich versucht hat, stimmig danach zu leben. Heute, habe ich gedacht, würde man solche Leute vielleicht Freikirchler nennen. Die sind ja so Fundamentalisten, ne? Und Simon ist aber ganz angetan von dem, was dieser Jesus da vorne lehrt, was der Jesus da sagt. Das wirkt anziehend auf ihn und er verehrt ihn auch auf gewisse Art und Weise. Er hält ihn sogar für einen Propheten, für jemanden, der direkte Weisungen von Gott erhält. Und das war damals zu der Zeit gar nicht mehr denkbar, denn Propheten gab es zum letzten Mal vor 200 Jahren. Also Simon ist schon einer, der sieht irgendetwas Besonderes in diesem Jesus und der hängt an seinen Lippen. Und naja, wenn du so jemandem begegnest, dann möchtest du den auch gerne zu dir nach Hause einladen. Und genau das hat der Simon sich gedacht. Hey, diesen Jesus, den lade ich zu mir nach Hause ein, da mache ich ein großes Essen, da können wir Gemeinschaft haben, da können wir zusammen zu Tisch liegen, dann können wir uns austauschen, dann kann ich noch mehr von diesem Jesus lernen. Wir können zusammen essen und wir können Gemeinschaft haben. Und dazu lade ich auch noch meine Freunde ein. Und Simon war wahrscheinlich schon eher ein wohlhabender Mensch, jemand, der auf jeden Fall in der Gesellschaft hoch angesehen war. Einer von den Pharisäern, Der stand nicht schlecht da. Und nun hat er seine Freunde dazu eingeladen, zu diesem Gastmahl. Und man lag zu Tisch, hat gegessen, gut gegessen und hatte diesen Jesus dabei sich. Bei diesen Gastmählern war es aber auch so, dass es die Möglichkeit gab, also es wurde immer sehr offen gehalten, dass man in dieses Haus hineingekommen ist. Man konnte sich so drumherum stellen und einfach mal lauschen, was denn diese gelehrten Leute dort zu reden. Die liegen da zu Tisch, die essen. Und ich darf als Mensch aus dem normalen Volk, darf ich mich dazustellen und einfach mal lauschen. So ähnlich wie im Bundestag, da dürfen oben Leute auf der Tribüne sitzen und dürfen sich das ganze Schauspiel angucken. Aber, genau wie im Bundestag, bloß den Mund halten. Nie etwas sagen, nicht nachfragen, sich nicht in das Geschehen einmischen, nur drumherum stehen. Das ist die Aufgabe des Pöbels gewesen damals. Du durfst daran teilnehmen, ja, um einen kleinen Einblick zu kriegen. Und das hat man auch gerne gemacht, denn zur Schule ist nicht jeder gegangen. Und irgendwie mal so was von dem gesellschaftlichen Leben mitzukriegen, was die Leute da oben denn so gesagt haben, das war schon interessant. Also Simon liegt zu Tisch mit seinem Freund, mit Jesus. Sie unterhalten sich, diskutieren. Drumherum die Leute, die zugehört haben, die nichts sagen durften. Und jetzt passiert das Unfassbare. Etwas, was unerhört ist, was eine absolute Frechheit ist. Das geht auf keine Kuh, was da passiert ist. Da tritt aus der Masse des Pöbels doch tatsächlich die Frau heraus, die in der ganzen Stadt als absolute Sünderin bekannt ist. Und die besitzt auch noch die Dreistigkeit, in dem Haus eines Pharisäers, eines gottgläubigen Menschen, sich in dieses Geschehen einzumischen. Die Frau, die nicht mal ansatzweise das Recht gehabt hätte, weil sie eine Frau war, das war damals in der Gesellschaft so, dass Frauen nur in Verbindung mit ihrem Mann überhaupt etwas wert waren, die erlaubt sich, sich dort einzumischen. Und das ist die Frau, die wirklich in der ganzen Stadt bekannt war für ihren unmoralischen Lebenswandel. Und die erdreistet sich, sich dort einzumischen. Die war am ganzen Ort verrufen. Und die Menschen drumherum, die müssen gedacht haben, die kannte jeder. Das war die, die wahrscheinlich heutzutage hier mit so einem Minirock rumlaufen würde, um so einen Ausschnitt. Andere Wörter erspare ich mir. Die tritt aus dieser Masse heraus und Simons Gesicht ist wahrscheinlich gleich die Kinnlade runtergefallen. Die, hey, hallo, am liebsten hat er seine Bodyguards gerufen und gesagt, hey, pack die mal wieder weg, die soll uns hier nicht stören. Und die geht auf Jesus zu, auf seine Füße und fängt total an zu weinen. Heult ihm auf die Füße und Simon muss gesagt haben, was macht die da? Hallo, Jesus ist ein Gelehrter, das ist ein richtig guter Mann, den habe ich hier eingeladen. Wie peinlich, das in meinem Haus. Jetzt heult sie ihm auch noch auf die Füße und dann noch was Krasses. Die macht ihre Haare auf. Die öffnet ihre Haare, um damit die Tränen wegzumachen. Offene Haare oder das Öffnen der Haare war auch damals eine Schande. Das hat man als Frau nicht gemacht. Also stellt euch mal vor, heute in einem islamischen Land, wo die total versteiert rumlaufen, die würden einfach das Ding abnehmen und würden mit ihren Haaren da bei den Männern an den Füßen irgendwas machen. Das geht nicht, das macht man nicht. Das ist total anstößig. Das ist widerlich. Und ich kann mir vorstellen, Simon hat gedacht, naja, das passt ja zu so einer, was die da macht. Widerlich, wie die sich an Jesus ranschmeißt. Dabei hat sie doch genug andere Männer. Ich kann mir vorstellen, das war das, was Simon gedacht hat in dem Moment. Und dann fängt sie auch noch an, Jesus mit Öl die Füße einzureiben. Was erdreistet sich diese Frau, seine Füße zu küssen, andauernd? Das ist doch ekelig. Wir, wenn wir das lesen, haben ja oft so einen verklärten Blick auf diese Situation. Wir denken, oh, da kommt die reumütige Sünderin und die heult. Und dann macht sie auch noch mit ihren Haaren die Tränen weg. Aber die Leute, die drumherum standen, die haben das nicht so gesehen. Das war eine absolute Schande, das war ein absolutes No-Go. Das ging nicht, was die da gemacht hat, diese Frau. Und das auch noch mit ihrer Vorgeschichte. Ich glaube, den Simon, dem muss es richtig angeekelt haben. So eine anstößige Szene und das auch noch in seinem Haus. Er, der doch so gottgläubig war, er derjenige, der Gott verehrt hat, sich nach Gesetzen und Regeln gerichtet hat, danach gestrebt hat, keine Gemeinschaft mit solchen Leuten gehabt hat, weil das wäre ja auf ihn zurückgefallen. Und das passiert in seinem Haus. Und ich glaube, dann ist auch nicht mehr so ganz weit hergeholt, was wir dann lesen, was Simon denkt. Wenn dieser Jesus wüsste, wer diese Frau ist, dann würde der das nicht zulassen. Jesus kann doch kein Prophet sein, habe ich mich getäuscht. Und ich habe so hoch von dem gedacht. Aber der Jesus, wenn er sowas zulässt, der verunreinigt sich ja völlig, der ist mit Sicherheit kein Prophet. Das ist keiner, der von Gott gesandt ist, der irgendetwas von Gott bekommen hat. Und Jesus durchschaut Simon. Und entweder hat er seine Gedanken gelesen, oder vielleicht konnte man das auch einfach aus dem Gesicht ablesen, also wie Simon da gesessen haben muss. Und jetzt reagiert Jesus darauf. Und er wendet zum Beispiel an, ein Gleichnis, um Simon auf etwas hinzuweisen. Und er sagt, hey, da gibt es zwei Schuldner, die bekommen von einem bekommen Geld geliehen, haben Schulden. Der eine einen kleinen Berg, der andere einen gigantisch großen Berg Schulden. Und jetzt werden beiden die Schulden erlassen. So, Simon, jetzt sag mal, wer von beiden ist denn dankbarer? Wer von beiden liebt mehr? Und dann sagt Simon, ja komm, das ist jetzt nicht schwer. Der den größeren Schuldenberg hatte, der ist dankbarer, der liebt mehr. Und jetzt beginnt Jesus, Simon von seinem hohen Ross herunterzuholen. Und er fängt an, ihm aufzuzeigen, dass die Menschen vor Gott alle gleichwertig sind und jeder Mensch es wert ist, Jesus zu begegnen. Und B, zeigt der Simon auf, dass Jesus das Beste wert ist, was du hast. Und genau diese beiden Punkte möchte ich mit euch nochmal genauer beleuchten. Also A, weil jeder es wert ist, und B, gib Jesus das Beste, keine Reste. Jetzt kommen wir zum Bibeltext. Also diese Geschichte, das war im Vorfeld. Und jetzt geht's weiter. Dann wandte Jesus sich der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Der erste Punkt, weil jeder es wert ist. Ich glaube, jeder Mensch ist es wert, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Nichts Neues, ne? Ich weiß. Aber es gibt ja auch nichts Neues. Ich stehe als Nachfolger Jesu in meinem Leben immer wieder in Momenten, in Situationen, in denen ich Wegweiser bin, entweder zu Jesus hin oder von Jesus weg. Und ich glaube, es ist sehr entscheidend, wie ich in diesen Situationen reagiere. Und dass ich mir im Vorfeld darüber bewusst bin. Bin ich mir bewusst, dass ich Wegweiser bin für Menschen, entweder auf Jesus hinzuweisen, und wenn ich es nicht tue, dass meine Reaktion und so, wie ich mit ihnen umgehe, sie eventuell auch von Jesus einen Schritt wegbringen kann? Simon? Hätte die Frau zu Jesus hinbringen können? Hätte sie gewähren lassen können? Aber in seinem Kopf hätte er sie am liebsten rausgeschmissen. Ich glaube, dass wir hier von Simon lernen können. Wenn auch nach der Devise, Vorbild bist du immer, sei es auch ein schlechtes. Simon glaubt, er sei auf dem richtigen Weg, weil er ja sich an all die Gesetze und Gebote hält. Aber in dieser Situation wird deutlich, wie weit er eigentlich von dem Weg entfernt ist, den Gott für richtig hält. In seinem Denken standen Gesetze, gesellschaftliche Strukturen über der Beziehung zu Menschen. Und schließlich war sogar sein religiöses Empfinden ausschlaggebend für die Abkehr von Jesus. Ne, dass er gesagt hat, hey Jesus, ein Prophet kann der dann wohl doch nicht sein. Sonst wüsste er, was diese Frau getan hat. Simon war ein gottgläubiger Mensch. Werte und Regeln waren ihm wichtig. Er hat sein Leben daran ausgerichtet. Er hatte Gemeinschaft mit Jesus. Hatte ihn sogar zu sich nach Hause geholt. Richtet ein Gastmahl für Jesus aus. Gibt ihm die Ehre. Vielleicht ist er sogar, das weiß man nicht ganz genau, von Jesus geheilt worden, von seinem Aussatz. Also hatte so eine richtige Begegnung mit ihm. Hält Jesus ja für einen Propheten zunächst einmal. Und so ein bisschen Ähnlichkeit habe ich gedacht, hat er doch mit uns. Also zumindest mit mir. Vielleicht kannst du dich nicht mit ihm identifizieren, das ist in Ordnung. Ich habe gedacht, doch, fast schon. Also so gewisse Regeln, Gesetze habe ich schon. Begegnung mit Gott hatte ich auch schon. Also lebe, versuche mein Leben danach auszurichten. Und trotzdem kann dieser Weg, auf dem ich unterwegs bin, so ganz knapp an dem Eigentlichen vorbeigehen, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Und seine Religion hat ihn dazu gebracht, sich von anderen Menschen abzusondern und sich höher zu stellen. Und ich hoffe nicht, dass unser Glaube das bei uns bewirkt, dass wir uns von anderen Menschen absondern, dass wir uns für irgendetwas Besseres halten, sondern dass das, was Jesus uns vorgelebt hat, genau in eine andere Richtung geht, zu den Menschen hin. Den Menschen zu begegnen, keine Unterschiede zu machen nach gesellschaftlichem Rang oder was auch immer, keine Einteilung davor zu nehmen, sondern offen zu sein für die Menschen. Simon war genauso ein Sünder wie die Frau auch. Da gab es überhaupt keinen Unterschied. Seine Sünden waren sicherlich nicht so offensichtlich und er konnte sie ganz gut verbergen, aber er war kein Stück gerechter als sie. Kein Stück. Wer denkt, ihm müsse wenig vergeben werden, vergibt, und das macht Jesus deutlich, die Chance, größere Liebe zu erfahren. Und ich glaube, das tut uns gut, uns allen, uns unserer Sünde bewusst zu werden und Jesus neu dafür zu danken, weil das etwas mit uns macht. Wir empfangen nämlich neu Gottes Liebe, etwas ganz, ganz Ausschlaggebendes. Und ich habe das in der letzten Woche selber so erlebt und möchte es einfach mal so weitergeben, das mal auszuprobieren. Lad doch mal in deiner Gebetszeit den Heiligen Geist ein, dass er dich von Sünde überführt. Ich war letzte Woche echt erschrocken, wie schnell der Heilige Geist reagieren kann und was der in dir bewirkt. Man denkt ja immer so, hey, komm, also was mache ich denn schon groß? Letzten 48 Stunden oder letzte Woche, ich bin mal zu schnell gefahren, ja, ich habe mal geflucht, okay, aber komm Jesus, das ist ja jetzt nicht so groß. Ich glaube, wir können da auch so an dem eigentlichen Weg ein bisschen dran vorbeigehen und es ist eine Riesenchance, den Heiligen Geist mal einzuladen, zu sagen, hey, deck doch mal meine Sünden auf. Wo bin ich denn eigentlich unterwegs? Das, wo ich eigentlich schon ziemlich verblendet bin. Ich habe gedacht, wir beten so oft um Segen, um Trost, um Freude, um Gaben, dass Gott uns freisetzt, dass er uns dies und das und jenes gibt. Aber wann habe ich denn das letzte Mal darum gebetet, dass der Heilige Geist mich zurechtweist? Wann habe ich darum gebetet, dass er mich ermahnt oder züchtigt? Das sind nicht so Gebete, die uns so schnell über die Lippen kommen, oder? Aber ich glaube, der Heilige Geist wird uns da ganz, ganz viel offensichtlich machen. Denn das macht er gerne. Eine von seinen Hauptaufgaben ist es nämlich, von Sünde zu überführen. Und dann könnte es sein, dass auf einmal Stolz, Neid, Selbstsucht, Geiz, Dinge offengelegt werden, die ich in meinem Leben so gut eigentlich verbergen kann. So wie es Simon vielleicht auch gut gelungen ist, offensichtlich nach Geboten und so weiter zu leben, aber so die wirklich Sünden erkennen, das hat er nicht. Ich glaube, dass es eine Riesenchance ist. Und wenn ihr heute nach Hause geht und nur das mitnehmt, ist schon mal viel gewonnen. Der Heilige Geist weiß nämlich ganz genau, wie er uns von Sünde überführen kann. Der kennt uns besser, als wir uns kennen. Wir machen uns nämlich, glaube ich, relativ häufig etwas vor oder durchdringen gar nicht die tiefen Schichten da in unserem Köpflein. Der Heilige Geist hingegen kann das sehr gut. Und das wird etwas mit uns machen. Wenn der Heilige Geist uns Sünden aufdeckt. Es geht nicht darum, dass ich mich dann schlecht fühle und denke, oh, da habe ich ja voll daneben gelegen, was habe ich denn da nur gemacht? Sondern es geht beim Heiligen Geist, wenn er uns von Sünden überführt, immer darum, uns letztendlich zu Jesus zu bringen. Immer. Es geht immer darum, uns zum Kreuz zu bringen, dass wir Vergebung empfangen können. Und Vergebung ist ganz, ganz wichtig für uns, weil dadurch neu Gottes Liebe in uns sichtbar wird, dass wir neu Gottes Liebe empfangen können. Und ich habe nicht mehr, und es führt auch dazu, dass ich mich nicht mehr für etwas Besseres halte oder für würdiger als andere Menschen und dass ich mich nicht für größer erachte und meine, ich könnte die Begegnung mit Gott haben und die anderen doch bitte nicht. Klingt vielleicht so ein bisschen weit weg, weiß ich nicht genau. Könnt ihr mir folgen? Ich weiß, mir ist das selber mal so passiert. Da waren wir, ich glaube, in Bremen oder so in einer Gemeinde und dann gab es da auch eine Lobpreiszeit und ich habe so um mich rumgeguckt und dann stand da so ein junger Typ. Ich meine, ich bin auch nicht so alt, aber und dann stand der da so und der begegnet doch nicht gerade Gott. Also allein das, was ich über andere denke auf einmal, wie sie Gott vielleicht auch begegnen dürften oder auch nicht, da bilde ich mir ein Urteil drüber. Ich weiß auch gar nicht, was in dem drin ist. Wenn ich glaube, ich könnte beurteilen, wie die Beziehung zwischen anderen Menschen und Gott ist, nur weil ich Dinge irgendwie äußerlich sehe, was weiß ich, ich sehe jemanden draußen vor der Tür rauchen oder ich denke, oh, der geht hier das Wochenende trinken oder was weiß ich, meine ich, ich könnte darüber bestimmen, wie die Beziehung zwischen ihm und Gott ist und darüber zu urteilen, sei es auch, wenn ich es gar nicht ausspreche, sondern nur in meinem Kopf habe. Der beste Weg, von dem wegzukommen, ist in deiner Gebetszeit den Heiligen Geist einzuladen, dich von Sünde zu überführen, damit er dich ans Kreuz bringt, zum Kreuz führt und letztendlich das dazu führt, dass wir neu mit Gottes Liebe gefüllt werden. Diese Liebe wird auch etwas in der Beziehung zu anderen Menschen machen. Jeder ist es wert, die Beziehung mit Jesus zu haben. Und ich kann mich dafür entscheiden, ein Wegweiser auf Jesus hin zu sein. Oder ich kann ein Wegweiser sein von Jesus weg. Ich glaube, darüber darf ich mir bewusst sein und sollte das im Kopf haben. Gib Jesus das Beste, keine Reste. Simon hatte die Meinung von sich, dass er ein gottwohlgefälliges Leben führen würde. Er hat sich an die Gebote gehalten, nach festen Wertmaßstäben gelebt und er dachte, Gott den ersten Platz in seinem Leben gegeben zu haben. Da war auch wirklich von überzeugt, dass er das auch so umgesetzt hat. Aber wir sehen an seinem Beispiel, dass er am Wesentlichen doch vorbeigeschlittert ist. Simon hat sein Leben an den Geboten Gottes ausgerichtet und sogar noch verschärft und letztlich ist es in Gesetzlichkeit abgedriftet. Und dabei hat er aber das wichtigste Gebot, das Gott gegeben hat, nicht beachtet. Markus 12, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also dass es mit der Nächstenliebe da irgendwo eine Grenze war, haben wir gerade schon gesehen. Aber ich glaube, er hat auch das erste Gebot, ist da so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Und Jesus macht ihm das deutlich in der Gegenüberstellung, als er ihm aufzeigt, die Frau hat das für mich getan, was hast du für mich getan? Wenn man sich nämlich genauer anschaut, was die Frau denn eigentlich gemacht hat, die hat nicht nur kostbares Salböl gegeben. Die hat nicht nur etwas ganz Wertvolles Jesus hingelegt, sondern sie hat viel, viel mehr gemacht, wenn man sich das Ganze genau anguckt. Ich nenne diese Frau einfach mal Marie, dann brauche ich nicht immer sagen, die Frau, habe ich mir so gedacht. Die hat Jesus von ganzem Herzen mit ihrem Verstand, ihrer Seele und all ihrer Kraft geliebt. Wenn man sich nämlich das so anschaut und mal ein bisschen tiefer einsteigt, dann können wir dort lesen, sie hat Jesus die Füße geküsst. Und jemanden die Füße küssen, ist ein Zeichen dafür von Herrschaftsübergabe. Das ist nicht, auch damals im Orient, ist es nichts gewesen, was man einfach so gemacht hätte aus Demut oder weil man jemand die Ehre geben wollte, sondern das war ein Zeichen dafür, derjenige bestimmt über mein Leben. Derjenige darf über mein Leben verfügen.
So schlimm?
Jesus darf über das Leben von Marie verfügen. Gib Jesus das Beste, keine Reste, heißt, gib Jesus nicht weniger als die Herrschaft über dein Leben. Und ich weiß, das klingt ganz schön krass, jemand die Herrschaft über sein Leben geben, wer will denn bitte gerne beherrscht werden? Wer von uns möchte beherrscht werden? Ich finde das eine ziemlich krasse Aussage, zu sagen, jemand anders hat die Regierungsgewalt über mein Leben. Nicht mehr ich bestimme über mein Leben und darüber, was mit mir passiert, sondern derjenige, dem ich gehöre. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du genau das gemacht. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Da ist nichts mehr mit selbstbestimmtem Leben. Ich entscheide, was ich mache. Das habe ich abgegeben. Und ich finde, das hört sich schon ganz schön krass an. Ich finde, das ist auch krass. Ich gehöre nicht mehr mir. Aber, und das kann ich aus tiefstem Herzen sagen, die Ansage, Jesus, mein Leben gehört dir, war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich habe schon viele gute Entscheidungen getroffen, allein wenn ich meine Frau angucke. Aber das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und lass dir gesagt sein, Gott gibt sich nicht mit weniger zufrieden. In diesem Punkt gibt es nur ganz oder gar nicht. Ein halbes Leben nimmt Gott nämlich nicht. Ganz oder gar nicht. Gib Jesus das Beste. Und das Beste, was du hast, ist erst einmal dein eigenes Leben. Die Marie, die hat Jesus mit ihren Tränen die Füße gewaschen. Und da steht ja nicht, warum sie geweint hat. Und oft geht man davon aus, dass es so Tränen der Reue waren, dass sie ihre Sünden ihr wieder bewusst geworden sind. Aber es steht da nicht, es sind alles irgendwie Vermutungen. Vielleicht waren das auch Freudentränen, Jesus wiederzusehen. Vielleicht waren das aber auch ihre seelischen Verletzungen, die auf einmal hochgekommen sind. Weil wenn das ganze Dorf mit dem Finger auf dich zeigt, das macht schon was mit dir. Und ich glaube, sie hat in dem Punkt, hat sie ihre Seele Gott gegeben. Sie hat mit ihrer Seele Gott geliebt. Hat mit ihrer Seele Jesus geliebt, mit ihrem Herzen, das, was in ihr drin war. Sie ist damit zu Jesus gegangen. Sie wusste ganz genau, wo sie dieses Paket ablegen kann. Und ich glaube, ihre Tränen waren ein tiefer Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus. Und ich denke, hier kann man ein bisschen davon erkennen, wie das funktionieren kann, Gott mit meinem Herzen und mit meiner Seele zu lieben. Da spielen eben Gefühle und Emotionen eine Rolle. Mein Innerstes, was ich bei Jesus nach außen kehre. Und bezogen auf, gib Jesus das Beste, keine Reste, kann das bedeuten, ihn überhaupt erst einmal an meiner Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Liebe Gott mit deinem Herzen und deiner Seele. Das ist etwas innerlich Spürbares. Ich weiß, für Männer ist das nicht immer so das Erstrebenswerte. Und das klingt so ein bisschen weiblich, aber wir kommen ja noch zu anderen Dingen, wie du Gott auch lieben sollst. Mit all deiner Kraft. Ich glaube, manchmal verkürzen wir Gott lieben auch genau auf das. Es sei nur eine Emotion in uns drin, wie ich mich gerade fühle. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen und das fühlt sich gut an. Lass dir sagen, ja, das ist genial. Das sollte auch nicht weg sein. Aber es ist nicht das Einzige. Es gibt nämlich noch zwei andere wichtige Punkte. Die Marie hat Jesus mit ihren Haaren die Füße getrocknet. Ich habe das gerade schon so ein bisschen ausgemacht, was das damals bedeutet hat. Sie hat ihre Ehre abgegeben. Alle Menschen drumherum haben auf sie drauf geguckt und haben gedacht, was macht die da? Also Ehre war da nicht mehr. Und sie hat aber ihre Ehre gegeben, um Jesus Ehre zu erweisen. Und an welchem Punkt meines Lebens ist es dran, meine Ehre abzulegen, damit Jesus Ehre bekommt. Ich suche, ganz ehrlich, ich suche ganz oft nach Anerkennung. Vielleicht sind es bei dir andere Punkte. Ich möchte es Gott hinlegen und sagen, Gott, ich lebe zu deiner Ehre, nicht zu meiner. Ich will dir nicht die Ehre wegnehmen, die dir gehört. Denn du bist der Herr in meinem Leben. Ich glaube, in diesem Punkt hat die Frau die Marie, wie ich sie nenne, das Gebot, Gott mit ihrem Verstand zu lieben, befolgt. Sie hat nämlich ihre Ehre abgegeben, das, was in meinem Kopf drin ist, ihrem Verstand, das hingelegt und hat gesagt, damit ehre ich Gott. Manchmal, wir sollen nicht unseren Verstand ausschalten, aber manchmal müssen wir da drüber springen, um Gott mit unserem, auch mit unserem Verstand zu lieben. Wie oft suche ich nach meiner Kennung anstatt nach meiner Anerkennung, anstatt meine Ehre dafür aufzuopfern, dass Jesus geehrt wird? Bin ich bereit, auch den Müll wegzumachen? Und für Müll kannst du jetzt all die Dinge einsetzen, die du am wenigsten gerne machst. Wärst du bereit, für Jesus das zu tun? Bin ich bereit, das für Jesus zu tun? Oder breche ich mir dabei einen Zacken aus meiner Krone? Bezogen auf, gib Jesus das Beste, keine Reste, kann das im ersten Schritt bedeuten, mir mal Gedanken darüber zu machen, um mir bewusst zu werden, wo ich eigentlich meine Ehre suche, wo ich nach meiner Anerkennung strebe und wo ich Gott damit seine Ehre wegnehme. Jesus hat das Beste verdient, dass ich nach seiner Ehre suche, dass ich mir überlege, wie Jesus groß rauskommt und nicht ich. Und ich denke, Marie hat Jesus in diesem Moment auch mit all ihrer Kraft geliebt. Kraft ist etwas Aktives, Kraft ist etwas Unwiderstehliches, das setzt Dinge in Bewegung. Das ist etwas, was in mir lebt und etwas, was etwas anderes zum Vorschein bringt. Das ist Kraft. Kraft bringt etwas in Aktion, etwas in Bewegung, das ist aktiv. Kraft ist lebensnotwendig. Und diese Kraft hat bei Marie ihren Ausdruck darin gefunden, dass sie Salböl mit einem Wert von einem Jahreslohn, also heutzutage 30.000 Euro ungefähr, genommen hat und Jesus damit die Füße gesalbt hat. Die hat damit ein Zeichen gesetzt, die hat damit etwas in Bewegung gesetzt. An einer anderen Stelle können wir lesen, dass Jesus sagt, hey, das, was sie da gemacht haben, das ist der Grund dafür, dass jedes Mal, wenn das Evangelium verkündet wird, dass ihr Name oder dass diese Frau deswegen bekannt ist, weil sie das gemacht hat mit ihrer Kraft. Jesus stellt Simon genau das gegenüber. Du hast mir nicht einmal das Haupt gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Das Teuerste vom Teuersten war Marie gerade gut genug, um Jesu Füße zu salben. Man hätte ja auch denken können, komm, das, wenn das schon mal so was Teures ist, dann doch bitte über die Haare, da hat man länger was von. Auf den Füßen, da rennst du hinterher durch den Straßenstaub und dann ist auch wieder weg. Aber ihr war das gerade so viel wert, Jesu Füße damit zu salben. Liebe ich Jesu mit all meiner Kraft? Wird diese Kraft durch irgendetwas deutlich? Kommt irgendetwas dabei zum Vorschein? Setzt sie etwas in Bewegung? Scheint da was nach draußen? Kommt da was ins Rollen? Jesus lieben geschieht nicht nur im Herzen, nicht nur im Kopf. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass ich aktiv etwas in Bewegung setze. Und ich weiß, ich komme zum Schluss. Ich weiß, wenn ich die nächsten Worte sage, kann man das ganz leicht als so ein Fingerzeig verstehen und so, oh, jetzt aber aufgepasst und der Zeigefinger. Und genau das möchte ich aber nicht. Ich möchte nicht, dass es der Zeigefinger ist, der uns auf etwas hinweist, sondern ich wünsche mir, dass wir Gottes Herzschlag wahrnehmen können. Ich wünsche mir, dass wir merken, dass Gottes Herzschlag zutiefst von Liebe zu uns geprägt ist und dass es ja manchmal auch ermahnende Worte sein können, die aber nicht dazu gedacht sind, damit wir uns schlecht fühlen. Das will Gott nicht. Gott geht es nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen. Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserer Seele und mit all unserer Kraft lieben. Darum geht's. Gott möchte unser Bestes. Er verdient unser Bestes und er verlangt unser Bestes. Gott möchte unser Bestes. Er verdient unser Bestes und er verlangt unser Bestes. Gott gibt sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden und schon gar nicht gibt er sich mit den Resten zufrieden. Wie oft habe ich schon so gehandelt und gedacht, hey Gott, hier hast du die letzten 3 Minuten meines Tages. Hier, Gott, hast du die letzten 5 Euro, die ich dir gebe. Ist doch besser als nichts, oder? Habe ich ganz oft gedacht und ich bin in der Vorbereitung, habe ich mich echt erschrocken. Gott will keine Reste von uns. Er will nur das Beste. Wenn wir meinen, wir könnten Gott mit Resten abspeisen und dabei ist egal, wie groß diese Reste sind, es bleiben Reste und wir betrügen uns selbst. In Malachi 8 steht etwas darüber, wie Gott zu den Israeliten spricht über unreine Opfer. Und die waren nämlich der Meinung, man könnte blinde und kranke Tiere Gott opfern, also Gott die Reste geben. Das reicht doch. Und dann steht in Vers 10, da spricht Gott, ich wünschte, jemand von euch würde die Tore des Tempels zuschließen, damit ihr auf meinem Altar keine nutzlosen Opferfeuer anzündet. Ich habe keine Freude an euch, spricht der Herr der Allmächtige. Und das Opfer aus eurer Hand ist mir nicht angenehm. Wenn meine Bereitschaft nur so weit reicht, Gott Reste anzubieten, kann ich es lieber gleich lassen. Und ich habe schon gesagt, ich habe selber so oft gedacht, hey, ein bisschen ist doch besser als gar nichts, oder? Ein bisschen was von meiner Zeit, ein bisschen was von meiner Kraft, ein bisschen was von meinem Besitz ist doch besser als nichts. Und da steht's, Irrtum. Gott sagt, keine Anbetung, kein Opfer ist besser als gleichgültige, als halbherzige Anbetung, als halbherzige Opfer. Glauben wir, Gott freut sich über halbherzige Anbetungsfloskeln? Oder meinen wir sogar, Gott bräuchte das, der hätte es irgendwie nötig? Ich habe mir überlegt, will ich von meinem Partner hören, ich liebe dich, wenn das gar nicht ernst meint? Möchte ich, dass mein Partner zu mir sagt, hey, vom Kuchen habe ich dir den angebrannten Rand übergelassen. Ist doch besser als nichts, oder? Ich weiß, da lachten wir drüber und ich habe mich so ertappt gefühlt. Gott will keine Reste, Gott will das Beste. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass das ganz schnell Schuldgefühle in uns hervorrufen kann und das ist nicht das, was ich will. Und das ist auch nicht das, was Gott will. Schuldgefühle sind nämlich ein ganz schlechtes Gegenmittel für ein mittelmäßiges Christsein. Und deswegen hat Jesus auch nicht zu Simon gesagt, du machst zu wenig, du gibst zu wenig. Sondern Jesus' impliziter Aufruf an Simon war, empfange Vergebung und du wirst lieben. Wie Marie, die so viel gesündigt hat und so viel Vergebung empfangen hat, empfange auch du Vergebung für deine Sünden und dann wirst du lieben. Liebe ist die funktionierende Antwort auf mittelmäßiges Christsein. Wenn ich Vergebung empfange und ich begreife, wie sehr Gott mich liebt, und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das hat er unter Beweis gestellt, denn da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Gott hat etwas gegeben, das ist nicht irgendein Gefühl nur in ihm. Er hat alles gegeben, was er hatte. Dann bringt mich das dazu, dass meine Liebe ihm gegenüber wächst und dass mein Herz, meine Seele, mein Verstand und meine Kraft das widerspiegeln. Amen.